Ja, lieber Herr Scheer, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass das Medium, was mich mal irgendwann als Wachstumsflüsterer bezeichnet hat, das so intelligent nachgeforscht hat. Ich werde mich da nochmal bedanken. Das kommt ja nicht von mir, sondern von einem Medium, interessanterweise, von einem Medium aus der Presse. Und das hat mir jetzt nochmal ein bisschen Illustration gegeben und darüber freue ich mich. Ich möchte einen Anschluss bieten, bevor ich mit meinem Vortrag starte, an Herrn Oettinger. Ich habe nämlich vorhin schmunzeln müssen, als Sie über die Rente mit 67, 63, 58, 52, ich bin jetzt 53 gesprochen haben. Ich hatte nämlich eine Anekdote neulich erlebt mit meiner Frau zusammen. Wir waren unterwegs und hatten Menschen getroffen, die wir zuvor schon einmal getroffen hatten, aus Zufall, waren im Restaurant. Und da ging es nicht um Golfhandicaps, sondern kam plötzlich irgendwann die Frage, und? Wie lange müsst ihr noch? Ja, so haben wir auch gelacht. Meine Frau und ich schauten uns an, wieso müssen? Wir dürfen. Und ich glaube, das ist eine Haltungsfrage letztendlich. Wir dürfen uns nicht beirren lassen durch irgendwelche sozialromantischen Vorstellungen vom nicht mehr arbeiten, wird man wachsen, das wird nicht passieren. Also das wird sicher nicht passieren. Wachstum, meine Damen und Herren, und ich bin sehr dankbar, dass ich das heute in dieser sehr schönen Runde einmal artikulieren darf, ist etwas, das von innen kommt. In Unternehmen, in Staaten, in Kontinenten und in uns selbst. Und wenn wir anfangen zu schwadronieren über Rente mit 58, 62 oder wir arbeiten gar nicht mehr, dann wird das nichts mit dem Wachstum. Das muss mal festgestellt werden. Meine Damen und Herren, Europa und Unternehmen, Parallelen aus Wachstumssicht. Was können wir dazu sagen? Es ist etwas schwierig zu transportieren vom Unternehmen auf einen Kontinent oder auf eine Staatengemeinschaft, auf Europa. Aber versuchen wir einmal, uns die einzelnen Elemente, die wichtig sind bei Wachstum, vor Augen zu führen. Eigentlich beschäftige ich mich im wirklichen Leben ja mit Unternehmen, mit Unternehmenswachstum. Aber ich saß gestern zusammen mit einem Bürgermeister in Niedersachsen und der hatte mein Wachstumsmanifest gelesen und meinte, vielleicht könnten wir uns mal unterhalten, ob in seiner Administration nicht auch etwas Wachstum hilfreich wäre. Und wir waren uns sehr schnell einig darüber, dass das nicht das quantitative Wachstum ist, worum es gehen solle. In diesem Wachstumsmanifest, und ich darf das sagen, ich habe mich mit Herrn Scheer gerade abgestimmt, wenn es Sie interessiert, ich schicke es Ihnen gerne, ich will kein Geld dafür, ich möchte nur, dass die Botschaft auch rausgeht. In diesem Wachstumsmanifest, Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen, in diesem Wachstumsmanifest gibt es 13 Thesen. Und eine These davon geht über das Betriebswirtschaftliche hinaus und die wird heute auch noch eine Rolle spielen. Ich freue mich sehr, als überzeugter Europäer heute hier zu stehen und das Thema Unternehmen und Europa einmal parallel aus dieser Wachstumssicht zu beleuchten. Also der Bürgermeister und ich gestern, wir hatten ein gutes Gespräch über Wachstum und uns war sehr, sehr schnell klar, dass die Parallelen zwischen Unternehmen und seiner Verwaltung durchaus gegeben sind. Und uns war auch sehr schnell klar, dass wir nicht über das klassische Missverständnis sprechen wollten, das Wachstum anhängt. Denn wenn über Wachstum gesprochen wird, das kennen Sie alle, dann kommt sehr schnell irgendwann von irgendwem der Einwand, aber Wachstum ist doch endlich. Das hat doch Grenzen. Das haben doch Meadows und Meadows schon geschrieben seinerzeit in den 70er oder 80er Jahren, die Grenzen des Wachstums. Ja, das haben die geschrieben und im Jahr, weiß gar nicht, 2000 oder so, kamen dann die neuen Grenzen des Wachstums, weil sich die alten nicht bewahrheitet haben. Wachstum, meine Damen und Herren, ist etwas, das nicht endlich sein muss, wenn man die richtige Betonung wählt und wenn man den richtigen Inhalt wählt. Und deswegen ist Wachstum etwas, das etwas Gutes ist, nur richtig verstanden werden muss. Herr Scheer, Sie haben heute bei Ihrem Empfang, bei dem gemeinsamen Empfang im Adlerturm, haben Sie über etwas gesprochen, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe das zitiert, ich darf das zitieren aus Ihrer Rede. Sie haben über legitime Grundsätze der weiteren Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung gesprochen. Genau das ist Wachstum. Legitime Grundsätze der weiteren Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung. Und darüber müssen wir reden. Wir müssen nicht darüber reden, über alles größer zu machen, stumpf zu addieren, mehr Produkte von dem zu produzieren, was wir ohnehin schon tun, mehr Mitarbeiter zu haben, größer zu werden, wirklich im mathematischen Sinne. Das ist nicht das intelligente Wachstum, das wir in Unternehmen brauchen. Und das ist auch nicht das intelligente Wachstum, das wir in Europa brauchen. Wachstum, das ich meine, Wachstum, für das wir kämpfen sollten, ist ein Wachstum, das durch Innovation entsteht, durch Fortschritt entsteht, durch Weiterentwicklung entsteht. Und das sind auch qualitative Aspekte, die hier eine große Rolle spielen. Wachstum ist nicht böse. Lassen Sie sich das nicht einreden. Lassen Sie nicht zu, dass man uns das Wachstum kaputt redet. Wachstum ist etwas, das wir elementar brauchen. Wachstum ist ein Prinzip des Lebens. Wir kommen nicht aus ohne Wachstum. Das muss uns klar sein. Wachstum ist unabdingbar. Der Irrtum, der besteht, ist, dass Wachstum sich in Größe und Menge darstellt. Was dann passiert, wenn wir in Größe und Menge denken, haben wir möglicherweise noch vor Augen, schauen wir einmal wieder in der Betriebswirtschaft, beim Buchhandel. Der Buchhandel hat seinerzeit Bücher verkauft. Und irgendwann hat der Buchhandel Konkurrenz bekommen. Durch CD-ROMs, DVDs, Streamings, Audiomöglichkeiten, was auch immer es war. Da war der Buchhandel erschrocken. Und er wäre nicht nur erschrocken gewesen, wenn es nicht die Preisbindung gäbe, dann wäre er nämlich mit dieser Vorgehensweise, die er gewählt hat, weiter Bücher zu verkaufen, gescheitert. Heute, wenn wir uns Buchhandlungen anschauen, was entdecken wir dann? Cafeterien mit angeschlossener Leseecke. Wir entdecken, dass Geschenkartikel angeboten werden. Wir entdecken die Buchhandlung an sich nicht mehr, weil man sich auf das Buch konzentriert hat, als man letztendlich erwischt wurde durch andere Medien. Statt sich auf das Bedürfnis zu konzentrieren, statt sich darauf zu konzentrieren, was wollen die Menschen denn? Die wollen nämlich im Bereich Buch Information oder Unterhaltung. Eins von beiden. Und das boten diese anderen Medien auch. Und jeder von uns hat möglicherweise in seiner Branche schon Ähnliches erlebt, sodass wir gut beraten sind, uns auf Bedürfnisse konzentrieren. Und das gilt auch für Staaten. Darauf kommen wir gleich. Wichtig auch, wenn wir über Wachstum sprechen, das intelligente Wachstum ist nicht gleichzusetzen mit dem Mehrverbrauch von Ressourcen. Das intelligente Wachstum kann entkoppelt werden, nicht vollständig, aber vielfach entkoppelt werden von dem Verbrauch von Ressourcen. Und dazu gab es eine Enquete-Kommission, die sich damit beschäftigt hat. Und einer der Teilnehmer dieser Kommission, Dr. Matthias Haider, Mitglied des Deutschen Bundestages, mit dem habe ich bei letzter Gelegenheit, bei einem Vortrag von mir im Deutschen Bundestag Gelegenheit, darüber zu sprechen, hat das auch nochmal bestätigt, wie es möglich sein kann, diesen Verbrauch von Ressourcen nicht notwendigerweise mit mehr Wachstum zu verbinden. Was brauchen wir also? Wir brauchen, wenn wir nur einmal für die Dauer dieses Vortrags annehmen, dass Wachstum wichtig ist, wir brauchen vor allen Dingen einige strategische Elemente. Nämlich erstens eine Vision, da schließe ich an den Vortrag von Herrn Oettinger. Wir brauchen eine Strategie, wir brauchen Ziele und wir brauchen Führung. Und ich möchte Ihnen darstellen, was parallel zwischen Unternehmen und Europa in dieser Hinsicht zu sehen ist. Der Begriff Vision ist ja in Deutschland nicht gut gelitten. Das wissen wir alle. Altkanzler Schmidt hat ja seinerzeit gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das kennen wir. Ich bin aber grundsätzlich anderer Auffassung. Ohne Vision, meine Damen und Herren, kommen wir in unseren Unternehmen nicht weiter und ohne Vision kommen wir auch in Europa nicht weiter. Warum ist das so? Das kann man ganz plastisch darstellen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen in Ihrem Auto das nächste Mal und fahren zu einem Ziel, das Sie noch nicht kennen. Sie wollen weg von dort, wo Sie sind, und Sie sagen dem Navi, bring mich weg von hier. Ihr Navi wird sagen, wie bitte, ich habe dich nicht verstanden. Ihr Unternehmen funktioniert genauso. Wenn Sie Ihrem Unternehmensnavigation nicht sagen, wo Sie hinwollen, geht es irgendwie überall hin. Es wird irgendwie auch immer richtig sein, weil es weg von heute ist, aber das ist noch kein Hinzu-Etwas. Wenn hier heute ist und dort das Morgen, habe ich ein Hinzu-Etwas. Wenn das Morgen fehlt, ist weg von heute immer richtig. Das erleben wir gerade in Europa. Wir wollen weg von heute, wissen aber noch nicht so richtig, wohin. Eine Vision ist dabei auch nichts Esoterisches. Das ist kein esoterisches Beiwerk oder esoterischer Schnickschnack, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt, sondern es ist ein möglichst konkretes Bild einer erstrebenswerten Zukunft, die wir vielleicht nie erreichen. Ein erstrebenswertes Bild, ein möglichst konkretes Bild einer erstrebenswerten Zukunft, die wir vielleicht nie erreichen. Ein Magnet, der uns in unseren Unternehmen jeden Tag aufs Neue kämpfen lässt. Warum sollten wir das nicht auch in Europa tun? Wir wissen alle, wie Unternehmen funktionieren, die eine funktionierende Vision haben. Es ist der Nordstern. Wenn ich nur weg von heute will, werde ich nichts erreichen. Wenn ich hin zu etwas will, dann habe ich einen Nordstern. Ohne Vision macht auch eine Strategie wenig Sinn. Denn sie ist der Weg zwischen dem Heute und der Vision. Die Verbindung, kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, ist eine Gerade, ist die Strategie. Und auch da müssen wir in Europa gleich einmal schauen. Wie ist das denn in Europa? Wenn wir mal sagen, wir haben eine Strategie, eine Vision, die wir brauchen. Wie ist das denn in Europa? Wie sieht das denn überhaupt aus? Haben wir eine Vision? Hat dieser Lebensraum von 500 Millionen Menschen eine Vision? Ich habe nachgeschaut, meine Damen und Herren, im Vorgriff auf diesen Vortrag und habe einmal zum Beispiel im Weißbuch zur Zukunft Europas von 2017 Folgendes gefunden. Ich zitiere. Es begann mit der Vision von Altiero Spinelli und Ernesto Rossi, die im Zweiten Weltkrieg als politische Gefangene von den Faschisten auf der Insel Ventotene eingekerkert worden waren. Ihr Manifest für ein freies und einiges Europa zeichnete das Bild eines Ortes, an dem Alliierte und Feinde zusammenkommen, um sicherzustellen, dass Europa nie wieder in seine alten Absurditäten zurückfallen könne. Das war eine Vision, also eine Vision des Friedens. Den haben wir nun aber schon. Haben wir damit unsere Vision erreicht? Da sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Und toi, 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 kann ich nur sagen, das ist auch erhaltenswert. Ist aber keine Vision mehr, wir sind schon dort. Bewahrenswert. Wenn wir weiterschauen im Weißbuch, finden wir 5 Szenarien, die denkbar sind für die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Szenario 1, weiter wie bisher. Szenario 2, Schwerpunkt Binnenmarkt. Szenario 3, wer mehr will, tut mehr. Szenario 4, weniger, aber effizienter. Und Szenario 5, viel mehr gemeinsames Handeln. Und diese Szenarien werden, wir sehen hier Parallelen zu Wachstumsthemen im Unternehmen, allemal, diese Szenarien werden nach der Wahl offensichtlich weiterentwickelt. Man will an der Vision von Europa arbeiten. Ich habe nur leise Zweifel, ob wir auf diese Art und Weise dahin kommen. Am 9. Mai soll, wenn ich richtig informiert bin, in Sibiu eine neue Selbstverpflichtung der EU-Führungsspitzen stattfinden für eine EU, wie es heißt, die sich für die Themen einsetzt, die für die Menschen wirklich wichtig sind. Jetzt haben wir mal die Menschen im Spiel. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Recherchiert man im Netz weiter, kommt man dahin, dass bereits im Jahr 2010 festgelegt wurde, dass die Strategie Europa 2020 eine Vision der europäischen sozialen Marktwirtschaft ist und sich auf 3 einander bedingende und einander verstärkende Prioritäten stützt. Ich zitiere wieder. Intelligentes Wachstum, unser Thema heute, das heißt Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gründenden Wirtschaft. Nachhaltiges Wachstum, das heißt Förderung einer emissionsarmen, ressourcenschonenden und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Integratives Wachstum, das heißt Förderung einer Wirtschaft mit hohem Beschäftigungsniveau sowie sozialem und territorialem Zusammenhang. Einmal abgesehen davon, dass hier ein paar Begrifflichkeiten durcheinander geraten sind, also die Strategie ist eine Vision, das funktioniert so nicht, steht das Wachstum hier sehr stark im Vordergrund, das hat mich gefreut und vor allen Dingen, dass von intelligentem Wachstum gesprochen wird, also grundsätzlich nicht durch die Addition begründetes Wachstum, das ist sicherlich gesund, auch für Europa, das begrüße ich sehr. Wenn wir uns in Europa umschauen, dann sehen wir gerade in Bezug auf die ökologischen Aspekte sehr wohl visionäre Elemente, aber das reicht nicht allein. Man kann jetzt nicht sich zurücklehnen und sagen, wir kümmern uns um die Ökologie alleine und die Wirtschaft lassen wir außen vor oder andere Aspekte lassen wir außen vor. Gleichwohl wird hier ganz schön vorgeprescht. Das klingt vielleicht bewertend, soll es gar nicht sein. Was wir nicht erkennen können, was ich auch in der Recherche nicht erkennen konnte, ist eine ganzheitliche Vision, die Europa wirklich bindet, die sagt, wohin es gehen soll, und zwar gemeinschaftlich. Da bin ich völlig bei Herrn Oettinger und nicht nationalistisch isoliert oder im Bereich von der dem isolierten Betrieb von Nationalstaaten. Es ist natürlich schwer, in einer politischen Welt eine Vision herbeizuführen, ungleich schwerer als im Unternehmen. Dort ist es die Aufgabe der Eigentümer, auch nicht die Aufgabe der Mitarbeiter übrigens, die Aufgabe der Eigentümer, die Vision zu formulieren. Das ist im Staatenbereich ein bisschen schwieriger. Da müssen sich die Regierungschefs schon einigen. Es gibt ja keine Eigentümer. Aber ich bleibe dabei, wie ein Unternehmen auch, braucht auch Europa eine Vision. Wohin wollen wir gehen? Was ist das möglichst konkrete Bild einer erstrebenswerten Zukunft, das wir erreichen wollen? Das Beispiel China ist heute schon angeklungen. Und welche Kraft eine Vision haben kann, hat China uns bereits in der Vergangenheit gezeigt. Ich erinnere mich an eine Geburtstagsfeier meines Doktorvaters Axel Kuhn und da war ein chinesischer Professor, der mir seinerzeit erklärte, dass China eine Vision hatte. Und diese Vision war, wir sind die Fabrik der Welt. Die Fabrik der Welt ist etwas, das zieht. Das mag uns ökologisch nicht gefallen haben, aber das haben die genau gemacht. Die haben die Fabrik der Welt gebaut. Die haben produziert für alle. Die hat gesagt, kommt zu uns, wir produzieren für euch, wir sind die Fabrik der Welt. Jetzt ist es China 2025, jetzt ist es die Seidenstraße und wir können uns ausdenken, dass das nach vorne losgeht. Für China. Für uns notwendigerweise nicht. Das System in China hat natürlich wenig mit Demokratie zu tun. Wir können jetzt tausend Ausreden finden, warum das dort leichter ist als bei uns. Aber, und ich möchte dieses System auch nicht haben. Aber die Kraft der Vision hat sich gezeigt. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Aber auch die USA mit Make America Great Again, das ist eine Vision. Die ist nicht gut. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Ich will das nicht bewerten. Und ich möchte mich auch nicht über nicht anwesende Präsidenten ärgern. Aber das ist eine Vision. Und viele sind gefolgt. Das Dumme ist nur, dass der Präsident, von dem hier in Rede ist, die Rede ist, diese Vision genutzt hat, um das Volk zu spalten. Und das ist genau das, was das eine Vision nicht soll. The American Dream, eine Vision. Und jeder Amerikaner kann Ihnen heute noch sagen, was the American Dream ist. Eine gute Vision grenzt nicht aus, eine gute Vision eint. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, sowohl in unseren Unternehmen, wir sprechen ja über Parallelen aus Wachstumssicht von Unternehmen und Europa, als auch im Staatengefüge Europas. Im Übrigen brauchen wir eine Vision auch für Deutschland. Wir könnten das ja mal ein bisschen ausweiten noch. Vision von Deutschland, die kenne ich auch nicht. Würde ich aber gerne kennen. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Politik daran arbeiten würde, eine Vision für Deutschland zu entwickeln. Wir brauchen ein Bild, das auch vermittelbar ist, das einfach ist, das durch die Europäerinnen und Europäer verstanden werden kann, dass wir verstehen, dass wir aufsagen können, wenn wir gefragt werden, wenn wir nachts um vier angerufen werden, was ist die Vision von Europa, dann müssen wir das sagen können. Wenn wir angerufen werden in unserem Unternehmen, was ist die Vision deines Unternehmens, ja, dann musst du das sagen können. Sonst war entweder die Vision nicht gut oder die Vermittlung nicht gut oder du hast es dir nicht gemerkt. Wir brauchen etwas, das Sog erzeugt. Sog ist ein elementares Wachstumselement. Sog ist viel, viel besser als Druck. Das können wir uns auch physikalisch vorstellen. Druck erzeugt immer Gegendruck und braucht immer Energie, um aufrechterhalten zu werden. Wir brauchen Sog. Wir brauchen etwas, das uns mitnimmt, das uns attraktiv erscheint. Und zwar nicht in jedem, wir vergessen das ja gerne, nicht in jedem Detail. Wir sind in einer Demokratie, da müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht alles, was wir wollen, durchgesetzt wird. Das darf man ja mal sagen. Und gilt übrigens auch im Unternehmen, wobei da kann man das autoritärer umsetzen, aber wir wissen, wo die Unternehmen landen, die das so tun. Nicht ganz vorne. Wir brauchen ein einendes Bild. Wachstum entsteht nicht, meine Damen und Herren, bei entweder oder. Entweder das oder das. Wachstum entsteht bei und ich nenne das das magische und. Es verbindet. Die Kraft einer Vision ist für einen Staat genauso groß und für eine Staatengemeinschaft genauso groß wie für ein Unternehmen. Wir brauchen diese Vision, denn USA, China, Russland und bald auch Afrika, die werden uns mächtig Feuer machen, meine Damen und Herren. Da brauchen wir nur aktiv zuzuwarten, dann spielen wir keine Rolle mehr. Wir haben das heute schon gehört. Aktives Zuwarten hat mit Wachstum wenig zu tun. Und wenn wir uns dann alle mit 58 in die Hängematte legen, ja dann Prost. Das geht so nicht. Wie sieht es nun aus mit der Strategie? Die Strategie als Weg vom Heute zur Vision. Wie sieht es damit aus? Natürlich braucht auch Europa diese Verbindung vom Heute zur Vision. Ebenso wie ein Unternehmen. Eine Strategie ohne Vision ist richtungslos. Eine Vision ohne Strategie ist nett. Was nett ist, wissen wir auch. Wir finden, wenn wir uns die Europäische Union anschauen, einige strategische Aspekte. Ich habe nicht die Gelegenheit und Zeit, heute alle aufzuführen. Viele davon sind auf Wachstum durchaus ausgelegt. Wir haben das gerade auch schon gehört. Vieles ist wiederum auf ökologische Aspekte reduziert. Das finde ich schade. Nicht, dass Ökologie nicht wichtig sei, aber es ist nicht das einzig Wichtige. Da muss man schauen, dass man sich nicht verspringt. Es muss nur, selbst wenn es eine Strategie gibt, muss sie uns ja vermittelbar werden. Wir müssen sie ja verstanden haben, um Europäer zu sein und nicht in unser nationalstaatliches Denken zurückzufallen. Das ist doch absolut wichtig. Wir müssen es verstanden haben. Dazu muss aber erstmal etwas formuliert sein. Denn wie im Unternehmen ist ja die Frage, WIFMD. Was ist für mich drin, wenn ich diese Veränderung mitgehe? Und damit meine ich nicht Geld, das wird ja gerne missverstanden, dass man mit Geld motivieren könnte und so, das spielt bei Europa dann sowieso keine Rolle. Aber die Frage, die wir beantworten müssen mit einer Vision und mit einer Strategie, ist ja, was habe ich davon? Warum soll ich als Mitarbeiter, warum soll ich als Europäer, denn nun an diesem neuen Gedanken in die Richtung, in die es gehen soll, mitarbeiten? Was habe ich davon? Was ist denn mein Nutzen daraus? Ja, das müssen wir vermittelt bekommen. Ansonsten wird das schwierig mit der Vision und der Strategie. Erst wenn diese WIFMD-Frage, übrigens auch im Unternehmen bei jeder Veränderungsinitiative, beantwortet ist, tritt Veränderung ein. Schauen wir uns alle selbst an. Wir 300 Menschen im Raum. Wann verändern wir uns? Na, wenn wir einen Nutzen daraus haben. Vorher wird das schwierig mit der Veränderung. Und wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Nutzens möglichst hoch ist, dann verändern wir uns vielleicht. Vielleicht bleiben wir auch auf der Erkenntnisebene stehen. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch. Wir brauchen sehr prompt eine Antwort in Europa darauf, was ist die Vision, was ist die Strategie. Und was haben wir davon? Sonst gerät das alles zum Rohrkrepierer. Ich will es nicht fatal machen, ich will nur die Konsequenzen aufzeigen. Wir müssen aus dem unverständlich Abstrakten, was viele Bürgerinnen und Bürger haben, in das Konkrete kommen. Das ist das, was ich auch fordere. Ich habe es natürlich leicht, hier vorne zu fordern. Ich muss das politisch nicht tun. Aber wenn ich ein Mandat hätte, müsste ich das eben doch tun. Nee, habe ich aber nicht. Überdies täte man sich mit der Weiterentwicklung der Strategie Europas viel, viel leichter, wenn es diese Vision gäbe. Denn wenn wir das nicht haben, kommen wir ja vom Reagieren gar nicht mehr raus. Wir kommen nur noch ins Agieren. Wir wollen aus dem Reagieren nicht mehr raus. Statt ins Agieren bleiben wir im Reagieren sitzen. Wir reagieren zurzeit. Ich habe das Gefühl, wir reagieren sehr stark auf von außen kommende Reize. China, Russland, Afrika, USA. Dann in Europa ist ja alles weit entfernt von Einigung. Wir brauchen diese Strategie. Und die Strategie ist, wie Kurt Nagel es einmal formulierte, das fand ich sehr plastisch, nichts anderes als die Kunst, sich zu kratzen, bevor es einen juckt. Davon sind wir in Europa, auch angesichts der Diskussion zahlreicher Partikularinteressen, noch weit entfernt. Ziele. Natürlich brauchen wir auch Ziele. Und da sind wir in Europa schon recht stark. Viele Ziele gibt es, das habe ich nachgelesen. Die Frage, die sich parallel zu Unternehmen stellt, ist, was ist denn, wenn Ziele verfehlt werden? Was passiert denn dann? Welche Konsequenzen hat das denn? Was ist, wenn Regeln gebrochen werden? Welche Konsequenzen hat das denn? Im Unternehmen ist die Antwort häufig, keine. In Europa? Möglicherweise auch. Dann werden fortwährend Ausnahmetatbestände definiert, derer man sich annehmen kann und deren Teil man dann die Regel zwar verletzt hat, aber es durfte. Das versteht dann keiner mehr. Entweder haben wir Regeln oder wir haben keine Regeln. Wenn wir über Wachstum sprechen mit Unternehmen, sagen wir unseren Klienten grundsätzlich, wenn ihr Regeln habt, die ihr nicht kontrolliert und nicht sanktioniert, schafft sie ab. Das ist eh Unsinn. Das ist dasselbe, als wenn überall wir in der geschlossenen Ortschaft nur 50 fahren dürfen und wir wüssten, es steht da nie ein Blitzer. Ich bitte nicht um Handzeichen, wer dann immer noch 50 fahren würde. Ich tue es nicht. Ziele und Regeln ergeben nur Sinn, wenn die Einhaltung kontrolliert wird. Und das ist in Europa noch nicht der Fall. Der letzte Punkt, Vision, Strategie, Ziele, ist Führung. Die Parallele der Führung. Was passiert eigentlich in Sachen Führung? Wir haben natürlich auch in Europa wie im Unternehmen die Aufgabe, Menschen zu gewinnen für Veränderungsinitiativen. Wir müssen Führung erzeugen. Und damit meine ich nicht basisdemokratische oder anarchische Prozesse, ich meine wirklich Führung im wahrsten Sinne des Wortes. Das würden wir im Unternehmen ja auch nicht zulassen. Natürlich kann ein politisches Gebilde nicht geführt werden wie ein Unternehmen. Das versucht ja auch ein Mann, der schon häufig hier erwähnt wurde, in einem großen Land jenseits des Ozeans. Das funktioniert natürlich nicht, aber auch wenn der Vergleich hinkt, auch im Unternehmen und auch in einer Staatengemeinschaft ist eben nicht jeder begeistert, wenn dann mal etwas Beschlossenes auch durchgeführt wird. Das müssen wir aushalten. Das müssen wir aushalten, sonst wird es ein ewiges Diskutieren um Partikularinteressen werden. Das lassen wir im Unternehmen nicht zu und ich finde, dass das die Politik auch nicht zulassen darf. Sonst wird jedes Land, wie in einer Ländergesellschaft, in einem multinationalen Unternehmen, versucht jedes Land dann seine Spezifika in die Produkte einzubringen. Das ist vielleicht gar nicht nötig. Das machen wir gerade in Europa. Jedes Land versucht, sein Ding noch abzurunden. Am Ende müssen aber alle zusammenhalten und wissen, wir sind zusammen stärker als jeder von uns allein. Und dafür gilt es auch zu kämpfen. Es ist aus Wachstumssicht auch wichtig, sich immer auf die wichtigsten Führungsthemen zu konzentrieren und nicht jeden Tag eine andere Priorität auszurufen. Oder 10 Themen mit höchster Priorität. Das geht nicht. Höchst ist ein Superlativ. Es gibt auch nur einen höchsten Berg. Jetzt haben wir noch nicht über Best Practices gesprochen. Das könnten wir auch noch tun. Was passiert eigentlich in einem bestimmten Land der Europäischen Union, was wir hier übernehmen könnten? Aber da sind wir natürlich zu eitel häufig. Und andere Länder auch. Wie im Unternehmen. Da sprechen wir automatisch über Best Practices. Was passiert eigentlich woanders im Unternehmen, was wir hier übernehmen könnten? Das müssten wir in Europa auch tun. Best Practices hat etwas mit Führung zu tun. Dazu muss man aber sein Ego an der Garderobe abgeben und wirklich mal über die inhaltlich sinnvollste Lösung sprechen. Und das alles, meine Damen und Herren, das alles brauchen wir meiner Meinung nach, wenn wir wirklich gesund weiter wachsen wollen. Gesund wachsen, intelligent gesund wachsen. Das brauchen wir. Wenn wir das wollen, wenn wir unser Wachstum nicht auf das Addieren möglicher Mitgliedstaaten reduzieren wollen, deren Inhalt ich jetzt gar nicht würdigen möchte, oder aufeinander zu schimpfen, wenn das unser Wachstum ist, fein, wer kann es lauter? Das führt im Unternehmen zu nichts und das führt auch in einer Staatengemeinschaft zu nichts. Das nationalistische Profilieren einzelner Länder auf Kosten der anderen führt auch zu nichts. Das wird nicht das Europa, das ich schätze. Wir brauchen, wenn wir über Wachstum, Vision, Strategie sprechen, brauchen wir einen langen Atem, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen sehr langen Atem. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wer die Opportunitäten der strategischen Relevanz opfert, der muss sich auch nicht wundern, dass wir keine langfristigen Perspektiven erzeugen. Das ist leicht gesagt, das weiß ich auch. Aber ich erwarte auch von den Politikern, dass sie uns übersetzen, was gerade geschieht, dass man uns übersetzt, wir arbeiten an Folgendem, wir sind in folgendem Fortschritt und das habt ihr davon. Und wir brauchen ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir sind geduldig genug für die eine oder andere Zeit noch zu warten. Und ich glaube, wir sind offen genug, damit umzugehen, dass nicht alles sofort eintritt. Wir wollen Dinge schaffen im Unternehmen, und das muss auch in Europa so sein, die uns überdauern, die nicht nur mit uns unmittelbar verknüpft sind, die uns überdauern, die Rituale werden, die selbstverständlich werden, wie der Frieden, den wir gerade haben, den wir als selbstverständlich anerkennen, obwohl viele von uns das Thema Krieg gar nicht kennen. Und wenn wir über Wachstum noch einmal in der Gesellschaft nachdenken, das als Abschluss dieses Vortrages, und das liegt mir wirklich am Herzen, weil das ist diese 13. These des Wachstumsmanifests, das Sie gerne bekommen können, wenn Sie möchten. Wir alle hier im Raum, meine Damen und Herren, wir alle hier im Raum sind privilegiert. Alle. Jede Einzelne von uns. Und eine unserer Verantwortungen hier in dieser privilegierten Gesellschaft liegt darin, dass wir dafür sorgen müssen, dass Wachstum wieder in der Gesellschaft ankommt. Für meine Großeltern war das ganz selbstverständlich, für Wachstum zu sorgen. Meine Eltern waren Teil des Wirtschaftswunders. Ich habe davon nur partizipiert. Klar, ich sorge mir beim Unternehmen für Wachstum, unsere Klienten wachsen, aber wenn wir mal die Situationen uns anschauen, und es wird der Zeitpunkt sein, da werden wir denken, wir könnten den Erfolg von heute einfach verfrühstücken. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass der Erfolg, den wir heute haben, dass die Ergebnisse, die wir heute feiern, dass das Gutgehen, wie es uns heute gut geht, das Resultat der Vergangenheit ist und nicht der Gegenwart, meine Damen und Herren. Das wird ja gern vergessen. Wir können doch jetzt nicht das verfrühstücken, was wir in der Vergangenheit geleistet haben. Wir müssen heute dafür Sorge tragen, dass es uns morgen wieder gut geht. Und das hat etwas mit Arbeit zu tun, das böse A-Wort. Es ist uns allen nicht fremd, aber wir müssen das in die Gesellschaft tragen, dass es so nicht geht, dass wir nicht sagen können, wir können uns einfach ausruhen, die Hängematte ausrollen und auf das Unvermeidliche warten. Das reicht nicht. Das reicht ganz gewiss nicht. Sagen Sie also bitte Ihren Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, dass intelligentes Wachstum etwas Gutes ist. Sorgen Sie dafür, dass es attraktiv ist, wieder für Wachstum zu sorgen, dass Sie dafür eintreten können, sollen und müssen, damit es auch Ihren Kindern später gut geht. Wir können nicht aktiv zuwarten. Ob wir morgen wachsen, meine Damen und Herren, wird im Unternehmen und in Europa heute entschieden. Unser heutiges Wachstum hingegen ist kein Garant für morgen. Wachstum muss wieder in der Gesellschaft ankommen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und es ist unsere Rolle, dafür Sorge zu tragen, dass dies geschieht. Und um den Bogen zu Europa zu schließen, sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, dass sie wählen gehen sollen am 26. Mai, eine demokratische Partei, denn wir sind Europa. Glück auf!